Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Diese Folge wurde live bei der Handelsblatt-Tagung Asia Business Insights 2022 aufgezeichnet. Bert Rürup und Michael Hüter diskutieren darüber, ob dies noch eine Rezession ist, die wieder vorübergeht, oder vielmehr der Vorbote für den perfekten Sturm.
Ja, also Fakt ist, ich darf mal die Anmoderation machen, also wir streiten uns immer sehr angenehm, dass wir in eine Rezession reinrauschen, das ist ziemlich sicher. Wir werden da auch wieder rauskommen, allerdings etwas ärmer, als wir reingegangen sind. Und es ist fraglich, das ist meine Ansicht, vielleicht hast du eine andere, die Welt danach wird eine andere sein. Also Deutschland war ja eigentlich der große Gewinner der vierten Phase der Globalisierung. Die begann ja mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da hatte Deutschland ein riesiges Niedriglohnland vor sich. Das war toll für die deutsche Wirtschaft. Dann kam 2000 China, zunächst als Lieferant von billigen Industrieprodukten. Und dann wurde es ein Absatz- und Produktionsmarkt, war toll. Und in der ganzen Zeit ist der Welthandel doppelt so schnell gewachsen wie die Weltproduktion. Welthandelselastik gleich 2. Und seit dem Pivot to Asia, den Obama ausgerufen hat, hat sich die Welt geändert. Seitdem wird China von den USA als Gegner angesehen und man wirft der Globalisierung Knüppel in den Weg. Und Biden macht genau das Gleiche wie Trump. Nach wie vor gibt es 2 offene Richterstellen bei der WTO. Die werden von Amerikanern nicht besetzt. Und deswegen glaube ich, dass nach der Rezession die geopolitische oder die weltwirtschaftliche Perspektive eine andere und eine trübere sein wird, als es gegenwärtig der Fall ist.
Ja, ich will ihm gar nicht widersprechen. Ich glaube nur nicht, dass es an der Rezession liegt. Sondern was du andeutest, sind ja Strukturveränderungen, die sich schon lange andeuten. Es ist Obama, es ist nicht erst Trump. Wir haben seit 2012 eine Welthandelselastizität von nur noch 1. Das heißt, der Welthandel expandiert gerade so stark wie die Weltproduktion.
Unter 1 sogar schwächer.
Einzeljahr, aber im Trend mal über so eine Dekade. Und das heißt ja, wir haben keinen Fortschritt mehr in der grenzüberschreitenden Arbeitsteilung. Sie intensiviert sich nicht. Wenn man so will, diese Globalisierung war eine Globalisierung über die Wertschöpfungsketten, über den Handel mit Vorleistungsprodukten. Das hat das getrieben. Und das ist sozusagen schon seit längerem gar nicht mehr der Fall. Man kann auch sagen, es ist irgendwie ausgereift. Und dann kamen Dinge hinzu, Störungen bei den Institutionen. Wir hatten ja 1995, als die WTO gegründet wurde, die Hoffnung, dass jetzt auch von daher mit der dritten Institution zur Weltbank und zum IMF ein Rahmen existiert, der sich das alles ordentlich bewegt. Nichts ist im Grunde hinzugekommen. Wir haben deswegen eine Regionalisierung der Strukturen. Also das alles ja schon vorher gehabt. Wir haben dann die Pandemie gehabt mit ihren Nachwirkungen im Bereich der Lieferketten, der ganzen Logistiksysteme, die immer noch nicht bereinigt sind. Und wir haben jetzt diesen Kriegsschock, der natürlich zu anderen Strukturen führt. Aber ich will mal so sagen, eine qualitative Veränderung tritt immer dann ein, wenn durch einen solchen externen Faktor strukturelle Bedingungen nochmal umkippen oder sozusagen eine andere Qualität gewinnen. Und da insofern würde ich zustimmen. Auf der anderen Seite wird die Globalisierung nicht zu Ende sein.
Nein.
Das ist ja das, was viele jetzt so vortragen, dass die Globalisierung zu Ende ist. Sondern wir sind ja darauf angewiesen zu verstehen, dass Globalisierung etwas ist, was wir in einer globalen Ordnung als Ausdruck von Freiheit, von Möglichkeiten, von Zusammenarbeit auch weiterentwickeln, aber vielleicht auf anderen Perspektiven und mit Blick auf andere Chancen. Und dann ist es halt nicht mehr das Kostenthema, was es auch für die deutsche Wirtschaft nie so ganz zentral war, sondern es war immer die Frage der Qualität. Ne? Und das wird auch weiterhin so bleiben.
Aber wir dürfen natürlich auch nicht übersehen, dass kein Land, kein großes Industrieland so intensiv in die internationale Arbeitsteilung integriert ist wie Deutschland. Ja? Gibt es ein einfaches Maß, das ist der Offenheitsgrad, das ist Export plus Import im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Liegt in Deutschland über 80%. Es gibt nur ganz wenige Länder, die haben mehr. Das ist Südkorea und natürlich
und so Singapur.
Singapur noch viel mehr. Ja, die haben über 200 sogar,
Super
weil das
Trading
ja nur
Nations.
Ein Durchlauferhitzer ist. Aber von den großen Industrieländern hat Deutschland auch, wie gesagt, den höchsten Industrieanteil. Und kein anderes Land, da ist der Exportanteil der industriellen Produktion größer als in Deutschland. Und das wird meines Erachtens nicht mehr in dieser Form laufen.
Ja, also die Frage ist, gibt es keinen Bedarf mehr für diese Produkte, die ja nicht nur Produkte sind, sondern immer kombinierte Dienstleistungsangebote. Und diese Pakete kennzeichnen die deutsche Wirtschaft. Das sehen wir makroökonomisch, wenn wir diesen sogenannten Verbundsektor berechnen. Also wir haben die 22% Industrieanteil am BIP und da kommen nochmal 9 Prozentpunkte der Dienstleistungswertschöpfung dazu, die es nur deshalb gibt, weil die Industrie dort netto mehr nachfragt als umgekehrt. Also ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts sind durch Industrie getragen. Wenn man auf die Weltmärkte schaut und die da unterwegs sind, dann haben wir natürlich eine erhebliche Konkurrenz aus China. Aber der unverändert das Prä der deutschen Wirtschaft ist, dass sie zu dem Produkt die Dienstleistung anbietet, was die Chinesen so noch nicht begriffen haben und auch nicht, bei weitem nicht so weit sind. Man sieht, der Verbundanteil liegt dort bei 2%, wie gesagt, bei uns sind es 9. Und das ist ein bisschen die Frage, ob das trägt und auch weiterhält. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen optimistischer, weil die Differenzierung der technologischen Produkte über die Dienstleistungen hinweg ist, glaube ich, das zentrale Thema. Und Industrie 4.0, digitale Transformation, dann schafft uns da ganz viele Möglichkeiten, das noch in Echtzeit zu tun. Also der Teil, da werden wir nicht weg, außer, und das insofern, da wäre wirklich Strukturbruch, wir reden jetzt über einen rezessiven Verstärkungs-, also fast depressiven Vorgang, den wir vor uns haben, dass wir aufgrund der Energiekosten so viel Insolvenzen erleben, Zahlungsunfähigkeiten, dass Unternehmen einfach aus der Kurve fliegen. Dann haben wir eine ganz andere Situation. Das betrifft aber querbeet, beginnt bei den Energieintensiven, geht bis zum Einzelhandel, der einfach auch mit den Energiekosten nicht so einfach
zurechtkommt. Das erwarte ich nicht, da bin ich gemäßig optimistisch. Deutschland wird die Energie nicht ausgehen. Sie wird teurer sein, aber das wird relativ schnell gehen.
Und, aber Bert, entschuldige, aber das Preisproblem kann dich auch aus der Kurve schmeißen. Also entweder hast du keine Energie, dann ist schon mal ganz schlecht. Aber wenn du Energie hast und du musst sie bezahlen zu einem, was du nicht darstellen kannst, wo dir nichts übrig bleibt in der Wertschöpfung, dann hast du auch nichts gewonnen. Also der Preis kann dich auch umbringen.
Der Preis kann mich umbringen, aber wir haben ja noch eine Kumulation von Problemen. Deswegen könnte man eigentlich die Situation, vor der Deutschland sich befindet, Perfect Storm nennen. Perfect Storm heißt ja übersetzt, schlimmer kann es nicht werden. Ja, und das ist die Situation. Wir haben eine Rezession.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Etwas zäher sein wird. Ja, in diesem Jahr wird die Wirtschaft noch wachsen, weil wir so eine tolle, wir haben jetzt schon so ungefähr 1,6 in der Kiste, wenn wir Vorleistungen nehmen. Das heißt, wir werden die nächsten beiden Quartale negativ sein, aber dieses Jahr wird noch ein positives, rechnerisch positives Bruttoinlandsprodukt rauskommen. Die Rezession wird im nächsten Jahr kommen. Und wir werden dann, das wird unseres Erachtens noch meines Erachtens ein Unikat sein, eine Rezession haben, wo wir mehr als zwei, wir werden dann 3 negative Wachstumsquartale haben, bevor man rauskommt. Und ob man wieder auf das alte Wohlstandsniveau kommt, das wage ich zu bezweifeln. Das hängt nämlich auch damit zusammen. Die EZB wird meines Erachtens nicht so schnell lockern, wie wir annehmen. Das ist das Dilemma. Wir haben ja die Inflation, die wir haben, ist sehr, sehr groß. Aber es ist nicht die klassische Nachfrageinflation, die wir haben. Wir haben also eigentlich, früher würde man das, was wir heute haben, nennen Teuerung heißen. Das ist angebotsseitig bedingt. Und das kann ich, das ist der Unterschied zu USA, das kann ich nicht durch eine kontraktive Geldpolitik wegkriegen. Deswegen glaube ich, wird die EZB länger und härter auf dem Gas stehen müssen. Wir finden uns nämlich fast wie Anfang der 1970er Jahre, wo man eine Krise geldpolitisch hervorrufen musste, um diese Inflationserwartungen, die sich breit gemacht haben, zu brechen.
Aber das hatte natürlich Anfang 70er auch andere Gründe. Als die Bundesbank faktisch unabhängig wurde nach dem Ende von Bretton Woods, guckte sie schon auf 4 Jahre Inflation zurück in Deutschland, und zwar binnenwirtschaftliche Inflation durch die Lohnpolitik, Klunkerrunde und all die Geschichten. Das heißt, wir hatten ja nach 1969, 70 dann massive Kostensteigerungen. Also der Inflationsdruck war längst da. Sie musste handeln aus dem Grund. Das ist jetzt etwas anders und sie muss auch auf die Fragmentierung der Eurozone Acht geben. Aber sie kann natürlich kurzfristig. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass die beiden Zinsschritte richtig waren und dass da auch noch ein Dritter kommen wird.
Da werden noch welche nachkommen.
Dann muss sie aber auch mal, wenn sie bei 2,5 angekommen ist, auch mal schauen, was sie eigentlich noch will. Denn damit hat sie kurzfristig ja nur die 2 Möglichkeiten. Sie kann über den Wechselkurs eine Entlastung schaffen beim Inflationsdruck, weil dann der Abwertungstrend oder gegen den Euro sozusagen sich korrigiert und wir von den Importpreisen Entlastung haben. Und das Zweite ist, indem sie es so tut wie jetzt, indem sie auch durchaus überraschend klar und deutlich ist, kann sie Inflationserwartungen stabilisieren bei der Norm der Zentralbank. Ja. Alles andere wirkt dann durchs System erst durch und braucht sehr viel länger. Und das ist einfach, das deutlichste, auch ein schmaler Grat. Ja, ich glaube aber nicht, dass die Geldpolitik uns letztlich das eigentliche Problem beschert, sondern die Frage ist, und deswegen will ich nochmal einen Schritt zurückgehen, ob wir zwingend in eine so scharfe Rezession rein müssen, hängt ja auch davon ab, was die Wirtschaftspolitik noch tut. Bisher hat sie überwiegend die privaten Haushalte adressiert, mit all den Maßnahmen, die in den 3 Entlastungspaketen drin sind. Das Energiekostendämpfungsprogramm vom Juli, das jetzt verlängert wird, und ein paar andere, Spitzenausgleich und so weiter. Das sind auch alles Milliardenbeträge. Aber wir brauchen jetzt keine antragsbasierten Lösungen, sondern wir brauchen jetzt Lösungen, die Liquidität in den Unternehmen stabilisieren. Dazu gibt es nach meinem bisher keinerlei erkennbaren Ansatzpunkte. Das Rumbasteln an einer Strompreisbremse, auch gestern wieder Habeck und Lindner, beide auf dem Arbeitgebertag, der eine so rum, der andere so rum. Die Idee, Geld zu mobilisieren von Unternehmen, die noch nicht wissen, was sie da genau abgeben. Deswegen ist die Summe unklar, das dann zu Bremse zu, ist auch unklar. Also meine These ist, wir können was gegen die Rezessionsschärfe tun.
Ja, wir verlieren uns Politik. Etwas unser Thema, aber da du das gesagt hast, erlaube ich mir das auch mal zu sagen. Ich halte die gegenwärtige Politik der Bundesregierung für sehr fragwürdig. Man will die Inflation dämpfen, indem man die Preise senkt und befördert dadurch die Inflation. Ja, klar. Es ist völlig kontraproduktiv. Man macht Benzin billiger, damit die Inflationsrate zurückgeht. Deswegen wird mehr gefahren. Ja, insofern glaube ich, wäre es mal an der Zeit, wenn die Bundesregierung das machen würde, was man in dieser Situation eigentlich macht, die Armen zu unterstützen, aber nicht zu versuchen, die Inflationsrate runter zu subventionieren. Das ist ein anderes Thema. Aber lass mich noch mal auf einen anderen Punkt zurückkommen. Stichwort Perfect Storm. Wir befinden uns ja im Vorabend einer massiven Wachstumskrise. Einer massiven Wachstumskrise, nämlich wir sind ja mit der bestprognostizierten Krise, kann man sagen, konfrontiert, die wir je hatten. Es gab mal eine Rentenreform, das war die erste, die ich begleiten durfte. Das war die von Norbert Blüm am 9. November 1989. Am Nachmittag ist sie von einer informellen großen Koalition im Bundestag beschlossen worden. War damals üblich. Am Abend fiel die Mauer und da war diese Reform Makulatur. Aber mit dieser Reform wollte man den bestens bekannten Alterungsschub, der 2024 einsetzt und 2040 endet, das heißt das Ausscheiden der Babyboomer retten. Und das wird jetzt kommen und das wird die Wachstumsrate runterdrücken. Ja. Das ist völlig unstrittig, deswegen werden wir perspektivisch nicht mehr ein Potenzialwachstum von gegenwärtig 1,4% haben. Das wird deutlich zurückgehen und das wird die gesamtwirtschaftliche Dynamik schlicht bremsen. Ja. Und interessant ist, das Wort Alterung kommt im Koalitionsvertrag nicht vor.
Ja gut, da kommt ja manches nicht vor, aber das sollte Politik nach einer Zeitenwende sowieso nicht mehr zum Maßstab der Dinge machen, denn wir haben ja dann in der Tat andere Perspektiven und andere Bedingungen. Aber das Wachstumsproblem ist eindeutig. Ich würde auch sagen, wir haben einen Wachstumstrend von etwa noch 0,75% statt 1,5, wo wir ja auch schon deutlich niedriger waren, als das früher war, ein Wachstumstrend. Aber Alterung hat ja 2 Effekte. Wenn man nicht gegenarbeitet, kostet sie Produktivität. Und zum anderen führt es zu Lohnprämien. Nicht? Die Lohnpolitik ist nur noch der untere Floor der Anpassung, die Tariflohnpolitik. Alles andere findet oben drüber durch knappheitsbedingte Lohnprämien statt. Und mir ist letztens passiert, ging in die Stadt, selbst in einem Burger-Restaurant wurde dann plakatiert, wenn Sie uns einen Beschäftigten bringen, kriegen Sie 300 Euro Prämie, wenn der dann auch tatsächlich abschließt, 500 Euro. Also ich wusste gar nicht, dass man in einem Burger-Restaurant so viel verdienen kann, dass man jeden Beliebigen anbieten kann, dass er 500 Euro entgegennimmt für einen Arbeitsvertrag, der abgeschlossen wird. Das zeigt also, was sich da in der Lohnstruktur auch tun wird. Das sehen wir jetzt schon, die Lohndrift ist seit 2015 war es auf jeden Fall positiv. Das heißt, wir haben immer eine Situation, dass die Lohnkosten stärker gestiegen sind, als in den Tarifvereinbarungen drinsteht. Das haben wir am Preisdruck. Und zu dem Perfect Storm gehört dann auch die Dekarbonisierung. Der CO2-Preis ist zwar jetzt verschoben worden um ein Jahr, weil man Inflationseffekt rausnimmt, aber der muss natürlich ansteigen, weil wir die Anpassungen über den CO2-Preis organisieren. Gleichzeitig, und das ist dann ein Teil dieses Perfect Storm, wenn man das so nennen will, müssen die Unternehmen investieren. Aber wohin eigentlich? Ja. Die Wasserstoffwirtschaft, die in Aussicht gestellt ist, ist aber noch nicht greifbar. Die Frage der Verlässlichkeit des digitalen Netzes ebenfalls nicht. Wir haben auch unabhängig von der jetzigen Gaskrise und dem Hintergrund der Ukraine Unklarheiten über Stabilitäten im Netz. Also Brownouts sind ja auch bei uns schon seit langem Thema. Das heißt, der Standort ist also in der Breite ja eigentlich schon in Zweifel gezogen. Jetzt müssen Unternehmen massiv investieren, zum Teil relativ unklar. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt hätten alle Elektroautos. Also so viel Strom hätten wir auch nicht.
So viel hätten wir auch. Na,
also da müssten wir auf die 25 Atomkraftwerke in Frankreich hoffen, dass die schnell wieder aus der Revision zurückkehren. Ich will nochmal sagen, werden Rechnungen aufgemacht in der Politik, in der Verkehrswende, in der Energiewende, sozusagen auch letztlich im Konsumverhalten, die alle nicht, wo alle keine Kalkulation hintersteht. Brauchst dir nur den Zustand der Bahn anschauen. Es dauert 10 Jahre, bis die Bahn ein Hochleistungsnetz hat. Es dauert 10 Jahre, bis die 4000 Autobahnbrücken saniert sind. Da muss ich aber 400 pro Jahr sanieren, statt 200 wie bisher. Auch das sind alles Dinge, die man jetzt angehen will, aber wir haben eigentlich keinen Plan. Ja, und in dem Sturm kann man schon ein bisschen untergehen.
Ja, sicher, aber lass mich mal zurückgehen. Ich sage ja nicht, dass es keine Globalisierung mehr gibt, aber das Gesicht der Globalisierung wird ein deutlich anderes sein. Wir werden auch eine Verschiebung der geopolitischen Pole haben. Und für Deutschland kommt neben der Abschwächung, die wir jetzt sehen, das Alterungsproblem hinzu. Und das bedeutet, die besten Jahre der Bundesrepublik Deutschland sind bis auf Weiteres vorbei. Das heißt, nämlich das zweite Jahrzehnt dieses Jahrhunderts war ja nach der Wiedervereinigung das erfolgreichste und beste Jahrzehnt. Das waren goldene Jahre, sowohl was die Wachstumsraten angeht, als auch was die Beschäftigung hat. Die Bevölkerung in Deutschland ist gewachsen im letzten Jahrzehnt. Und das ist jetzt ganz vorbei und deswegen bleibe ich dabei. Die Krise, die Konjunkturkrise, in die wir reinlaufen, ist eigentlich ein Oberflächengekräusel.
Ja.
Die großen Probleme werden danach kommen.
Aber da muss jetzt aufpassen, dass wir es nicht festsetzen mit dem Oberflächengekräusel. Unternehmen, die vor der Existenzfrage stehen, finden das sicherlich
fest
Oberflächengekräusel. Die haben genau ganz andere Themen. Aber ist schon richtig. Aber die Strukturvoraussetzungen für die Mitwirkung in der globalen Ordnung verändern sich. Also wir müssen gucken, wie wir attraktiv sind für Menschen aus anderen Regionen der Welt. Das ist ja der zentrale Hebel, den die Bundesregierung setzen will. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll noch mal weiterentwickelt werden. Und das ist ja eigentlich jetzt schon, wir haben eines der liberalsten Zuwanderungsregime. Also da haben wir es gemacht. Die anderen Themen werden alle nicht angegangen. Aber ich will mal, weil du sagst, das Gesicht der Globalisierung verändert sich. Wir sind so daran gewöhnt, wir haben das eben gehört, welche Potenziale China bietet. Alles richtig. Oder die USA, die natürlich die greifbaren großen Ökonomien. Aber wir haben dort ja jeweils auch massive Probleme. Also die müssen wir eigentlich mal näher in den Augenschein nehmen. Die regionalen Differenzen und Divergenzen in China, die regionalen Divergenzen in den USA,
wo
Wirtschaftsräume im Grunde ja auch nicht mehr gesamt haben.
Der gnadenlos überdehnte Immobiliensektor.
Also ganz viele Parallelitäten zwischen den USA und zwischen China auch beschreiben. Und ich finde, ein ganz herausragendes Problem ist die regionale Divergenz, die wir haben. Wir haben in den USA die Wachstumszentren mehr oder weniger an der Westküste und der Ostküste. Wir haben das mal vereinfacht gerechnet, wenn du die 7,5 Millionen Einwohner des Silicon Valley wegnimmst und die etwa 12 Millionen da an der Ostküste, Financial Hub, Biotech Hub und so weiter, dann reduziert sich für alle anderen übrig gebliebenen knapp 300 Millionen Amerikaner das Jahreseinkommen um $2,000. Das ist erheblich, was diese knapp 20 Millionen für die anderen 300 Millionen da mit erwirtschaften, um den statistischen Effekt mal zu sehen. Wir haben Interaktionen zwischen den Räumen, die nicht mehr funktionieren. Wir haben eine Spiegelung dieser wirtschaftlichen Spaltung in einer gesellschaftlichen Spaltung, einer politischen Spaltung. Ja. Jetzt kannst du das Thema übertragen auf China.
Und es kommt hinzu, USA ist eine taumelnde Demokratie.
So, das ist ja noch erschwerend. Aber das hat ja damit zu tun. Ich meine, dass die beiden Parteien nicht mehr zum Konsens finden, hat ja mit diesen Hintergrundstrukturen zu tun. So, und in China haben wir die gleiche Frage. Wie kann man eigentlich gleichmäßig die Regionen entwickeln? Und was wir in China viel zu wenig diskutieren, du hast über Immobiliensektor gesprochen, der ständige Eingriff in irgendwelche Unternehmen, wenn es mal gerade nicht passt, kriegt einer was auf die Nase. Der Kapitalmarkt ist weit entfernt von internationalen Standards. Das muss man, glaube ich, ernsthaft mitsehen. Und etwas anderer Punkt, wir haben ein sehr geringes Sozialkapital.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber. Und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Die Chinesen vertrauen weder sich noch der Regierung und umgekehrt. Sonst könntest du so etwas nicht durchführen, wie das da in Shanghai mit dem Lockdown, wo 25 Millionen Menschen mal eben so Struktur gebracht haben, weil die halt sich gegenseitig alle misstrauen, also kontrollieren sich gegenseitig. Das muss man ernst nehmen, denn Gesellschaften können auch in solchen Spannungssituationen andere Wege gehen. Wir tun im Augenblick so, als wäre das einfach festgeschrieben, dass die One Belt, One Road zum Ergebnis kommt. Das China 2025, das Gegenmodell zur Industrie 4.0 und das 2049, 100 Jahre kommunistische Herrschaft zur Blüte Chinas führen, das ist nicht Gott gegeben.
Die haben ja auch ein Alterungsproblem. Das versucht ja USA zu verhindern. So. Und deswegen Trump mag ungebildet sein, aber blöd ist er nicht. Das heißt, die Störung des Welthandels, die er systematisch eingesetzt hat, trifft die anderen, aber sich selbst nicht, da der Offenheitsgrad der USA ist faktisch nicht existent, genau. So gering ist er. Ja.
Und ich wage gerade dazu, wenn man die Zahlen anschaut, ne, ein Decoupling würde uns massiv treffen, würde auch Europa massiv treffen, weil wir lernen im Mittel, aber die USA minimal.
Eben nicht. Und deswegen Karte spielen. Und auch das wird für Deutschland also mit negativen Konsequenzen sein. Das heißt, die ökonomische Welt, die wir nach der natürlich erfolgreichen Überwindung dieser Rezession reintreten werden, wird nicht mehr so komfortabel sein wie die des letzten Jahrzehnts, weil wir in der Tat hier eine Kumulation von mehreren Fehlentwicklungen haben. Und die sind bekannt, aber interessanterweise kaum thematisiert.
Naja, was heißt thematisiert? Also der Begriff der zweiten Welle nimmt das ja schon auf. Ja. Nur die anderen Akteure in der Regierung nehmen, glaube ich, den Begriff nicht ernst. Also wenn jeder weiterhin seine ideologischen Traditionsbestände vorführt und meint, daraus Politik ableiten zu können. Also bei den Grünen darf dann die Atomkraft nicht richtig ran. Bei der FDP muss die Schuldenbremse auch im Jahr 2023 eingehalten werden. Und die SPD kommt mit Umverteilungsthemen der Vergangenheit. Da muss man sich mal gemeinsam fragen, was ist eigentlich die Repriorisierung von Aufgaben, wenn der Begriff der zweiten Wende ernst genommen
richtig,
wird? Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, und da, glaube ich, steht aber noch viel vor
das ist
der
richtig, Regierung. Aber hinter deiner Argumentation steht ja jetzt, ich sage es mal, um ein bisschen härter ins Spiel zu bringen, die stille Sehnsucht nach dem weisen Diktator.
Jetzt reicht doch, wenn wir zwei das machen.
Ja, diese Philosophie steht dahinter. Ich habe mein Handwerkszeug in Politikberatung ja bei Helmut Schmidt gelernt. Ich durfte ja 2 Jahre in dessen Planungsabteilung arbeiten, war die härteste Zeit meines Lebens, war schwieriger Chef, ja. Aber da habe ich einen klugen Satz gelernt, den kann man nicht oft genug wiederholen. In einer Demokratie muss jedem gestaltenden Schritt ein mehrheitenbeschaffender Prozess vorausgehen. Und wenn wir jetzt natürlich eine dreipolige Regierung haben, sind diese Konsensfindungskosten so groß, dass es
nach einer zähen Politik aussieht. Aber es ist auch ein Gleichgewicht.
Konsensfindungskosten sind konstitutives Moment der Demokratie, sonst will ich den weisen Diktator.
Genau, nein, ich will den auch gar nicht. Also ich glaube, dass sie es auch schaffen können, weil es gibt ein Gleichgewicht dessen, was jeder machen muss und jeder korrigieren muss. Das war ja in der vorherigen Regierung, hatten wir ja auch 3 Parteien. Mhm. Ich meine, wir hatten dann so eine bayerische Regionalpartei, die versucht hat, auf der Bundesebene bayerische Interessen isoliert durchzusetzen. Und das war ja auch nicht gerade erquicklich und ich glaube, die sind ja auch nie zum Ergebnis gekommen. Ich glaube eigentlich, dass diese Regierung, wenn sie von den Bedingungen, unter denen sie steht, es ernst nimmt und dass es auch keine Alternative zu dieser Struktur gibt, große Chancen haben. Sie müssen es nur alle gleichermaßen auch mal nochmal durchbuchstabieren. Ja. Wenn jeder anfängt, immer nur auf den anderen zu zeigen, du hast da noch ein paar ideologische Restbestände, das meine ich, geht halt nicht.
Okay.
Ansonsten glaube ich, kann das schon gelingen. Und deswegen will ich nochmal sagen, wenn wir jetzt eine kluge Lösung finden, um den Unternehmen eine Abfederung zu geben, die Liquidität sichert, also beispielsweise durch rückwirkende Stundung der Steuervorauszahlung in der Gewerbesteuer, in der Einkommensteuer, Körperschaft und auch in der Umsatzsteuer. Man könnte ja einfach, das kann das Finanzamt machen. Der Finanzminister weiß, es ist eigentlich nur ein Moratorium. Es geht ja nichts verloren. Am Ende wird abgerechnet.
Das musste mal gesagt werden, ne?
Das musste deshalb gesagt werden, weil die Politik da noch nicht so richtig drauf eingestiegen ist. Und wir ja hier die Aufgabe haben, auch Vorschläge zu machen und nicht nur zu kommentieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass Dinge gemacht werden, die keine Fehlanreize haben, die keine Mitnahmeeffekte, aber die schnell wirken und Liquidität in Unternehmen sichern. Und es geht ja nicht um dauerhaft. Vielleicht kommen wir über die Zeit, dann kann das auch hinterher wieder sozusagen, korrigiert sich das in der nächsten Steuerveranlagung. Aber jetzt dieses Zuwarten trägt nicht. Und dieses Rumbasteln an einer, neuerdings kann ja offensichtlich auch die Europäische Kommission schon vorgeben, was wir für Dinge hier zu Hause machen in allen Details, mit der Besteuerung der Zufallsgewinne.
Ja.
Ich glaube, in der Marktwirtschaft sind eigentlich meistens keine Plangewinne. Das kennen wir eigentlich nur aus einem anderen System. Aber okay. Und das bleibt ja unverändert fraglich, ne? Oder?
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Thank you.